Hier ist Auf Ohren, der schwarzgelb.de Podcast.
DFB-Pokal erledigt. Champions League erledigt. Bundesliga erledigt. Damit sind alle Titelträume für den Borussia Dortmund diese Saison beendet und wir sitzen trotzdem hier. Und damit herzlich willkommen zur 147. Ausgabe von Auf Ohren, dem schwarzgelb.de Podcast. Mein Name ist Yannick, ich bin Teil des Schwarz-Gelb-Teams und wir besprechen heute ja die letzten Spiele in einer regulären Aufnahme, nachdem es die letzten Male ja nur auf den Punkt gab. Sprechen wir jetzt wieder über das große Ganze Sportliche bei Borussia Dortmund. Das mache ich allerdings nicht alleine. Ich habe den lieben Anton dabei.
Hallo.
Und eine neue Stimme darf euch beglücken. Der liebe Dominik ist dabei.
Ja, hallo. Schönen guten Tag. Freut mich sehr.
Dominik ist zum ersten Mal dabei, ist zu unserem Auf-Ohren-Team dazugestoßen. Wir brauchen ja auch immer gute, fähige Nachwuchskräfte. Bei uns hat sich so ein bisschen die zeitweise Entwicklung Richtung weiblicheres Team hat sich wieder komplett eingebrochen. Das heißt, wenn ihr Bock habt, dazu müsst ihr keine Frauen sein, aber wenn ihr Bock habt auf Podcast oder andere Themen, meldet euch bei uns. Wir suchen immer Leute, die Bock haben, für schwarzgelb.de irgendwas zu machen, irgendwas in irgendeiner Art und Weise. Gerne auch neue Medien, Bock auf neue Medien haben. Meldet euch über unsere Kanäle Instagram, Blue Sky, schreibt uns eine E-Mail, findet alle Informationen bei uns auf dem Blog. So mache ich jetzt die Kurve hin zum Werbeblock, sag ich mal. Wenn ihr uns unterstützen wollt, lest auf jeden Fall unsere Seite schwarzgelb.de, da erscheinen regelmäßig natürlich wie gewohnt schöne, spannende oder unterhaltsame Artikel. Wenn ihr Lust habt, uns finanziell zu unterstützen, könnt ihr das gerne bei Steady machen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, uns finanziell zu unterstützen. Wir machen das alles ehrenamtlich. Wir verdienen kein Geld damit. Wir haben alle nur Bock auf Borussia Dortmund und wollen das ausleben. Das kostet allerdings tatsächlich Geld. Zum einen müssen wir Serverkosten bezahlen. Wir müssen Räumlichkeiten haben wir, die wir unterhalten müssen. Wir müssen da entsprechend auch Internetstrom und so weiter bezahlen. Also ihr hört die klassischen Kosten, die überall steigen. Wir freuen uns über jeden Cent, jeden Euro, an den ihr abdrücken könnt für unsere Arbeit. Wie gesagt, das geht dem ganzen Schwarz-Gelb-Team zugute und landet nicht bei Aki Watzke. Wenn ihr den Podcast gerne hört, folgt uns bei diversen Podcatchern, bewertet uns da und so weiter, gebt uns Feedback, man kann überall, glaube ich, inzwischen kommentieren, also bei Spotify geht's inzwischen auch, bei YouTube sowieso, also gebt uns auch da gerne Feedback, wir nehmen das gerne an und freuen uns über positive, aber natürlich auch kritische Nachrichten. So, ich mache das jetzt am Anfang, weil ich Ärger gekriegt habe, dass diese Nachrichten immer weggeklickt werden, beziehungsweise die Leute das sowieso nicht mehr hören. Deswegen muss es jetzt am Anfang sein. Vielleicht habt ihr jetzt bis hierhin geskippt, dann kann ich nichts machen. So, wir sprechen über verschiedene Sachen heute. Vorwiegend aber, wie gesagt, über das Sportliche. Wir sprechen natürlich über das Ausscheiden aus der Champions League. Sprechen über den letzten Spieltag, das spektakuläre Spiel gegen den FC Bayern München und ja, damit auch ein Ausblick natürlich auf den restlichen Verlauf der Saison, was dieses Spiel jetzt eigentlich für uns als Fans, für die Mannschaft und für Borussia Dortmund insgesamt bedeutet. Und wir wollen noch einen kleinen Blick auch auf, jetzt, weil es im Grunde schon eine Art Auslaufen für die Saison ist, zumindest gedanklich, wollen wir uns dem einen oder anderen Spieler widmen, wie es da eigentlich zukünftig weitergeht. Man hört jetzt die ersten Gerüchte, darauf wollen wir nicht zu stark eingehen, aber wir haben da ein paar Spieler rausgezogen, wo wir sagen, da müsste die Zukunft jetzt eigentlich mal geklärt werden. So, genug von mir erstmal. Ich schwenke über, bevor wir mit dem Sportlichen starten, also mit dem klassischen sportlichen Alltagsgeschäft. Erzählt euch Anton, welche Nachrichten, neuen News es gerade rund um Borussia Dortmund gibt.
Jo, der Vorteil daran, wenn man ein bisschen braucht zwischen den ganzen Aufnahmen, dass auch abgesehen von den wöchentlichen Spielen, die man so begutachten kann, dass ab und zu auch mal was passiert. Eines davon ist die Verpflichtung des brasilianischen Linksverteidigers und ich habe absolut Angst, dass ich den Namen jetzt falsch ausspreche, aber es ist Kauer Pratsch. Vielleicht war das jetzt richtig, vielleicht nicht. Wir werden es nie herausfinden.
Klingt gut.
So,
klingt gut.
Der ist nämlich gekommen aus Brasilien. Ich glaube, 12 Millionen ungefähr war die Ablöse. Es könnten noch etwaige Bonuszahlen dahin kommen. Wir kennen die ganzen Transfers, wie die heutzutage aufgebaut sind. So, was ich mitbekommen habe, ist es ein relativ offensiv ausgerichteter Linksverteidiger, der halt sowohl als klassischer Wingback eingesetzt werden kann, als auch in der Viererkette mit hoffentlich dem gewohnt brasilianischen Flair. Und wenn man überlegt, dass sein erstes Interview direkt mit Dede war, dann gibt's keine großen Zweifel, wer eine mögliche Komp wäre, um in die Zukunft zu blicken. Ich bezweifle jetzt stark, dass hier in der Runde noch irgendjemand große Takes zu dem hat.
Ich würde nur den Take bringen, der hilft uns ja jetzt nicht sofort. Der kommt ja erst im Sommer. Habe ich das richtig gelesen?
Der kommt ja aus Südamerika und du darfst als Minderjähriger nicht nach Europa wechseln. Und ich weiß auch gar nicht, wann der Geburtstag hat. Es kann auch sein, ich glaube, meine sogar irgendwie im Kopf zu haben, dass der erst im August kommt oder so. Es kann absolut sein, dass der eine gewisse Akklimatisations... Ich glaube, ich habe schon wieder falsch ausgesprochen. Ist auch egal.
Klang aber auch gut.
Phase.
Akklimatisierung.
Ja, ja. Das Ding halt. Dass er eine gewisse Zeit braucht, um hier anzukommen. Und wann der sportlich relevant ist, steht ja sowieso nochmal auf einem komplett anderen Blatt. Aber insbesondere die Linksverteidigerposition, wenn man Benze Baini so ein bisschen mehr als Innenverteidiger sieht, ist ja auf jeden Fall eine, wo gewisser Bedarf besteht, zumindest mal in der Breite. Ich sehe hier Nicken, das heißt, ich kann direkt drüber gehen. Emre Can, unser Kapitän, hat dauerhafte Verletzungsprobleme gehabt, die eigentlich eher mit seinen Adduktoren zusammengehangen haben. Und dann hat er sich gegen München gefühlt nochmal alles gerissen. Also der hatte da teilweise Knöchel, der hatte Adduktoren und dann hat er sich leider auch nochmal das Kreuzband gerissen und wird wahrscheinlich in diesem Jahr nicht mehr für Borussia Dortmund auflaufen. Die Frage ist dann natürlich jetzt, was mit seiner Vertragsgeschichte passiert. Das wird gleich nochmal ein wenig näher erläutert. Wir beschäftigen uns nicht groß mit den Wasserstandsmeldungen um Nico Schlotterbeck, denn hier muss man einfach sagen, gibt es nichts Neues. Die Gerüchte gehen beider Seiten noch in verschiedene Richtungen. Ebenfalls noch zu erwähnen ist die Polizeisituation rund ums Westfalenstadion. Da gab es vermehrt Einsätze an Stellen, wo eigentlich noch nie wirklich welche waren und die Situation hat immer so ein bisschen gewirkt wie gerade so vor der Eskalation und die Eskalation kam dann auch nicht mit Fans von Borussia Dortmund, sondern mit denen des Rekordmeisters, die auf Basis von verschiedenen Zusammenhängen da einen ziemlich großen Knall erlebt haben, kurz vor dem Anpfiff oder kurz vor der Einlasssituation. Hier würde ich mal ganz, ganz stark auf den Artikel von Georg verweisen, der das wirklich sehr, sehr gut und mit der ganzen Eskalationsstufe ausgeführt hat und da, wie ich finde, wirklich gute Worte gefunden haben und die ich einfach so unterschreiben kann. Ich weiß nicht, wenn ihr dazu noch gerne was sagen möchtet, fühlt euch jetzt gerne frei.
Nee, also ich gehe immer ins Stadion über den Südeingang und dann denkt man natürlich als erstmal im ersten Moment ja Süd, da sind die Fans, da sind die auch die, dann ist auch da die Polizei. Nein, die gehen natürlich aktive Szene geht immer über Nord rein. Und deswegen findet die Polizei auch vorwiegend da statt. Deswegen kriege ich das persönlich gar nicht mit, kann dazu gar nichts sagen und möchte auch an dieser Stelle Antons Appell unterstreichen. Lest den Artikel von Georg, da erfahrt ihr sehr viel, sehr Spannendes und sehr Richtiges. Und wir überlegen auch, wir sind da in Gesprächen gerade, dass wir dazu auch mal einen auf den Punkt machen, wo wir dann aber entsprechend sprachfähiges und kompetentes Personal ranbringen. Ich glaube, wir alle drei kriegen das immer nur so am Rande mit und das wäre an dieser Stelle, glaube ich, einfach zu, das Thema ist zu komplex, um das jetzt hier mal so nebenbei wegzuschnacken. Aber ich weiß nicht, wenn Dominik noch was sagen
möchte. Ja, ich würde auch auf Georgs Artikel verweisen, zumal da ja auch diese ganzen Sachen rund um das, oder das unsägliche Verhalten rund um dieses Bergamo-Spiel drin ist, was wir jetzt im Liga-Alltag ja gar nicht so mitbekommen haben. Aber da sind, also hat er wirklich super was zusammengetragen. Und was da so rund um die Flughäfen, aber auch in Bergamo selber, was man da gehört hat, also es steht ja wirklich in keinerlei Verhältnis. Aber ohne das jetzt zu weit führen zu wollen, Georgs Artikel.
Genau. Danke Anton für die News. Die Bergamo-Geschichte würde ich gleich vielleicht, das finde ich, dazu können wir auch kurz noch was gleich sagen, wenn wir über die Spiele dann entsprechend auch sprechen. Dominik hatte jetzt bisher den eindeutig am geringsten Redeanteil, deswegen würde ich ihn als erstes erstmal fragen. Wir sind nach dem Bayern-Spiel, wir nehmen nach dem Bayern-Spiel die auf. Wie fühlst du dich angesichts der Situation? Ist es die verlorene Meisterschaft, die wir da am Samstag erlebt haben? Oder wie bist du in diese Woche reingestartet, nachdem alle Titelträume von Borussia Dortmund diese Saison jetzt endgültig begraben sind?
Ich gehe sofort auf die Frage ein. Ich muss sagen, ich fühle mich gerade super wohl, weil du mich vor ein paar Minuten mit fast 30 als Nachwuchskraft vorgestellt hast im Intro. Und das fand ich sehr angenehm, das hat mir sehr geschmeichelt. Deswegen geht's mir gerade sehr gut. Sportlich ging es mir vor allem Samstagabend, als ich da was mag es gewesen sein, 20 Uhr 25 bis 30 irgendwie aus dem Block raus bin, ging es mir doch sehr gut angesichts des Spielverlaufs, angesichts all der Freude, die dieses Spiel irgendwie von der Stimmung her ausgemacht hat, auch von der Intensität, vom Einsatz, vom Auf und Ab, auch wenn das Ergebnis nicht stimmt. Und ich habe vorher mal so ein bisschen auf so die letzten Spiele geschaut, die wir gemacht haben und mir das rausgestrichen oder die wenigen rausgestrichen, die mir voll gefallen haben oder sehr gut gefallen haben, wo ich richtig zufrieden mit war. Und trotz des Ergebnisses war es das halt am Samstagabend. Ich muss sagen, all die Meisterschaftsträume, Hoffnungen und so weiter waren ja ehrlicherweise doch nach dem Unentschieden in Leipzig relativ schnell wieder vom Tisch. Es hat eigentlich ganz gut getan, dass es mal so eine Woche so ein Kribbeln gab, dass vielleicht beim ersten Mal, wo Wer wird Deutscher Meister angestimmt wurde, noch sehr viel Ironie drin war, aber nach dem Wolfsburg-Spiel man vielleicht doch mal so ein bisschen hoffen konnte oder so ein bisschen träumen durfte. Ich fühle mich jetzt nicht niedergeschlagen, aber klar, Meisterschaft ade.
Anton, wie ist es bei dir? Warst du am Samstag da?
Ja, ich stand da und bin ein paar Reihen runtergeflogen beim Ausgleich von Daniel Svensson.
Und wie fühlst du dich?
Ich glaube, ich hatte zu wenig Hoffnung dafür, dass ich wirklich enttäuscht wurde. Also ich habe mir nicht wirklich ausgemalt, dass wir da jetzt viel holen gegen die Bayern, einfach weil das Matchup einfach kein gutes war, glaube ich. Im Rahmen der Möglichkeiten war das vermutlich das Maximum, was man rausholen konnte. Bayern wurde sehr auf, zumindest in der ersten Halbzeit, auf marginale Torchancen gebracht oder beziehungsweise begrenzt. Und in der zweiten Halbzeit war es dann wirklich einfach ein aufregendes Fußballspiel, das einfach wirklich Spaß gemacht hat zu gucken in beide Richtungen. Gleichzeitig schwebt so ein bisschen die Vorsorge mit, dass wenn das jetzt das Maximum war und wir trotzdem nicht wirklich nah dran waren, da jetzt einen Sieg zu holen, also nicht wirklich, also Man braucht ein perfektes Spiel, um gegen den FC Bayern zu gewinnen, und man muss gleichzeitig darauf hoffen, dass der FC Bayern einen seiner schwächeren Tage erwischt. Und ich hatte das Gefühl, dass beides so ein bisschen eingetreten ist und trotzdem hat es nicht gereicht. Das ist das Einzige, was mir so ein wenig zu bedenken gibt. Ansonsten bin ich da auch wirklich nicht aus dem Stadion rausgegangen und habe sonderlich große Emotionen in die negative Richtung gehabt. Also es gab schon Siege dieses Jahr, die mich mehr abgefuckt haben als die Niederlage die letzte Woche. Und auch das Hinspiel gegen die NFC Bayern, was ja auch nur mit einem Tor verloren gegangen ist, das hat mich auch unfassbar genervt, weil die Art und Weise einfach so naiv war. Das war so ein bisschen wie die erste Halbzeit in Leipzig, wo man einfach völlig blauäugig da in dieses Spiel reingegangen ist. Und da war das jetzt schon ein himmelweiter Unterschied zu dem, was wir Samstag gesehen haben.
Genau, du hast jetzt schon den einen oder anderen Aspekt des Spiels angesprochen. Ich finde auch, wir sollten dieses Spiel auch gerne ein bisschen detaillierter besprechen, weil es einfach das Präsentere ist. Ich möchte aber trotzdem einmal noch auf die Road hinweisen, die wir bis dahin eigentlich erlebt haben oder die uns eigentlich in diese Situation gebracht hat, dass wir im direkten Duell mit Bayern München theoretisch auf eine sehr immer noch theoretische, unrecht unwahrscheinliche Art und Weise, aber mit einem Sieg gegen Bayern München doch noch gewisse Meisterträume am Leben hätten halten können. Und zwar muss man wirklich sagen, ja, ich habe ja gesagt, das ist die erste reguläre Aufnahme seit im neuen Jahr, frohes Neues. Wir haben das Jahr begonnen mit einem Unentschieden gegen Frankfurt, 3-3, haben dann aber praktisch nur noch gewonnen, eine Zeit lang zumindest, 3-0 gegen Bremen zu Hause, 3-2 gegen St. Pauli zu Hause, 3-0 gegen Union auswärts, 3-2 gegen Heidenheim zu Hause, 2-1 gegen Wolfsburg auswärts und 4-0 gegen Mainz zu Hause. Und auch noch, was sagt man da, Karneval oder Fasching?
Ich glaube Fasching in Mainz,
oder? Mainz, Karneval, Mainz, so, es ist halt, tut uns leid für alle Jeckinnen und Jecken. Und dann war wirklich auch eine gewisse Euphorie da und da muss man da wirklich sagen, persönlich für mich richtig, richtig enttäuschender Auftritt gegen RB Leipzig dann auswärts. 2-2 noch irgendwie gerettet, weil Leipzig zu blöd war, muss man wirklich sagen, zu blöd war, das Ding zuzumachen. Die waren uns da auch derart überlegen, wie ich das in dieser Saison selten gesehen habe. Ich finde, das wurde nur noch mal getoppt von dem Atalanta-Spiel, aber dazu kommen wir ja gleich. Am Ende 2-2, weil war das Fabio Silva noch ein Last-Minute-Tor, mehr oder weniger Last-Minute-Tor macht und uns so den Punkt rettet, nachdem Riasson vorher, glaube ich, den Arsch von einem Innenverteidiger angeschossen hat bei einer Ecke. Genau. Also alles irgendwie doch ein glücklicher Punkt. Und so sind wir dann letztendlich in die gute Situation gekommen, dass wir gegen Bayern München antreten durften zu Hause und noch uns irgendwas ausrechnen konnten. Haben wir nicht vielleicht sogar, und das ist die provokante Frage, Anton, du hast es, glaube ich, ich weiß nicht, im Vorgespräch oder jetzt gerade schon gesagt, haben wir das Ding gegen Leipzig verloren, die Meisterschaft oder die Idee oder die, die Chance auf die Meisterschaft, sage ich mal. Oder hattest du auch schon vor dem Leipzig-Spiel keine Hoffnung mehr?
Ich glaube, man muss hier sehr unterscheiden zwischen mathematischer Hoffnung und reeller Hoffnung. Also ich hatte nie das Gefühl, dass wir in dieser Saison irgendwie dem FC Bayern ansatzweise das Wasser reichen können. Das ist aber eigentlich schon seit Spieltag 1 oder eigentlich schon seit der Pokalrunde hatte ich da jetzt keine großen Hoffnung, weil das einfach Woche für Woche recht bieder war. Gleichzeitig war der Punkteabstand dann irgendwie möglich, vor allem weil man halt noch das direkte Spiel irgendwie vor der Nase hatte. Also es hat schon Sinn ergeben in dem Ausmaß, dass es dann angenommen hat. Wenn ich das vergleiche mit dem 22-23er Jahr, wo ich wirklich nichts anderes im Kopf hatte als dieses Meisterschaftsrennen und wo ich auch wirklich mit jeder Faser meines Körpers dran geglaubt habe, dass wir da jetzt irgendwie, weiß nicht, als Meister vom Platz gehen am letzten Spieltag. Das war dieses Jahr einfach anders. Also vielleicht einfach, weil, ich weiß nicht, weil das auf dem Platz einfach nicht so gewirkt hat, dass man da jetzt Gegner reihenweise nass macht, mit Ausnahme vom Mainz-Spiel. Aber ich kann nicht sagen, dass ich wirklich Meisterschaftseuphorie in mir drin gespürt habe.
Ja, und so gefühlt ist ja eigentlich bei Leipzig an weniger das Ergebnis den Ausschlag gegeben, dass die Meisterschaft vorbei war. Klar, rechnerisch hast du 2 Punkte liegen lassen. Aber diese unsägliche erste Halbzeit, die ja wirklich von der Leistung her, du trittst beim Topspiel gegen Leipzig an, weißt um die Bedeutung des Spiels und dann liegst du da so eine wirklich katastrophale erste Halbzeit hin. Also die Art und Weise, wie du auftrittst, haben bei mir eher so dafür gesorgt, dass ich noch mal mehr als sowieso schon damit abgeschlossen habe, dass das noch mal super spannend wird an der Spitze.
Ich muss aber sagen, ich empfand viele Sachen. Früher hat man tatsächlich ja auch mal sowas gesagt wie, so wird man Meister. Wenn man Spiele sehr spät, das war ja auch dieser Leverkusen-Faktor, ne, als die in der Meistersaison wirklich in den letzten Minuten immer noch Dinger gedreht haben. Und ich finde, wir haben gegen Frankfurt noch einen Punkt geholt. Gut, das war auch dann auch wieder ein glücklicher Punkt, aber und gegen Leipzig ja letztlich auch. Und wenn man sich die Punkte insgesamt anschaut, die wir jetzt holen, mit dem Schnitt durchfahren durch die Saison, dann spielen wir eine weit überdurchschnittliche Bundesliga-Saison und spielen eine Saison, wenn wir mit dem Punkteschnitt rauskommen, ich habe mir jetzt nicht im Kopf, aber wir werden bei
74, ich habe es auch nachgeschaut, 74.
74 Punkten rausgehen, da ist man auch schon mal mit Meister geworden.
Bayern ist, als sie uns die Meisterschaft weggenommen haben, mit 71 Punkten Meister geworden, also ja.
Genau, und das ist eben das große Ding. Und deswegen finde ich, hat natürlich das Leipzig-Spiel hat dann einen Schatten geworfen und auch das München-Spiel ist natürlich vom Ergebnis her ein Schatten. Aber man kann sagen, was man will und über Kovac-Ball sagen, was man will, aber es ist erfolgreich. Und das ist das, was Borussia Dortmund, und konstant erfolgreich, und das ist das, was Borussia Dortmund in den letzten Jahren so herbe abging, dass wir einfach mal konstant Spiele gewinnen, wieder Serien starten. Also bei Edin Terzic, das war ein Auf und Ab. Nuri Sahin will ich gar nicht von reden, das war nur ein Ab. Und auch davor erinnere ich mich an keinen Trainer, wo wir wirklich mal konstant wieder Serien aufgebaut haben, ohne dass dazwischen Spiele waren, wo du derart den Kopf geschüttelt hast und die du dann auch verloren hast. Wenn wir jetzt scheiße spielen, zumindest in der Bundesliga, spielen wir höchstens unentschieden. Außer wir spielen gegen Bayern. Ne? Und das ist etwas, das muss man Niko Kovac schon hoch anrechnen. Oder Dominik, findest du den Fußball so unattraktiv, dass du, oder was stellst du höher? Willst du lieber attraktiven Fußball oder willst du lieber erfolgreichen Fußball?
Ich habe da letztens mit Freunden drüber gesprochen und da war so ein bisschen unsere Erkenntnis, dass man doch schon unterscheiden muss zwischen der Perspektive, bin ich derjenige oder diejenige, die ins Stadion geht und eine gute Zeit haben will und ein gutes Fußballspiel sehen will, oder bin ich jemand, der vorm Fernseher sitzt, ohne das irgendwie abwerten zu meinen, und vor allem wirklich 90 Minuten gebannt auf den Fernseher schaut und vielleicht nicht die vielen Gespräche auf der Tribüne habe, die durchaus so ablenken. So. Und da ist es mir dann schon wichtig, dass, wenn ich Spiele im Stadion sehe, das ist natürlich, macht's viel mehr Spaß, und das war am Samstag gegen Bayern so, du gehst einfach mit einer guten Zeit nach Hause. Du hattest super gute 90 Minuten, weil du zweimal, wie Anton das gerade gesagt hat, durch den Block geflogen bist, in der Hoffnung, dass du jetzt das Spiel hier gegen die Bayern gewinnst. Aber am Ende des Tages geht es hier um den sportlichen Erfolg. Und ich glaube, das eint uns ja auch alle. Wobei ich schon sagen muss, Fußball, klar, jetzt Achtung Floskel, und Fußball und Ergebnissport, ist ein Punkt dran, aber man sieht ja, dass wenn du 0 Punkte holst, wie gegen Bayern, du als jemand, der im Stadion warst, einfach mehr Spaß dran hast. Deswegen würde ich sagen, overall natürlich sportlicher Erfolg, und da muss man Kovac-Dienste sehr hoch anrechnen, und der Punkteschnitt, das ist krass, oder? Und ich finde es ja auch dann immer so spannend, spielst so eine solide, gute Saison, du hast gerade, Janik, du hast gerade die beiden Last-Minute-Treffer, die zu Unentschieden geführt haben, angesprochen. Wir hatten ja auch das Last-Minute-Ding gegen Köln, das Last-Minute-Ding gegen Pauli, wo du dann beides mal noch 3 Punkte holst, was auch natürlich Ekstase verbreitet. Also ich finde, du musst schon sagen, es ist interessant, wie destruktiv wir teilweise diskutieren und sprechen bei dem, wie gut es läuft. Ich habe mir im Vorfeld, weil ich wusste ungefähr, worauf ich mich einlasse, ich habe mir eure letzte Folge nochmal angehört von Auf Ohren. Das ist ja wirklich, ist jetzt halt ein paar Monate her, aber der Stand, in dem die Diskussion da war, das war so gefühlt der Tiefpunkt mit dem 3-0-Spiel gegen Bremen, wo es Pfiffe hagelte bei einem Heimsieg. Und jetzt sind wir ein paar Monate weiter und sind sportlich in einer deutlich besseren Lage, und ich finde, die Spiele haben sich verbessert. Der Einsatz gegen Bayern war da. Also ich finde, die Tendenz geht klar nach oben. Ich bin gerade, bis auch mit Ausnahme natürlich dieses Bergamo-Spiels auswärts, eigentlich einigermaßen happy.
Und das ohne Titelaussicht, ne? Das ist klar. Und ich muss es leider korrigieren, weil ich von den lieben Kollegen vom Millanton-Podcast darauf hingewiesen wurde. Das heißt St. Pauli.
Das hat mir schon mal jemand gesagt. Scheiße, ich vergesse das jedes Mal.
Mir wurde das vorab gesagt. Ich war da ja mal zu Gast in der Podcast-Aufnahme. Hat super Spaß gemacht. Liebe Grüße. Aber die haben mir gesagt, wenn ich es wage, Pauli zu sagen, dann, ich weiß nicht was, dann würde ich jedes Mal, haben sie mir dann gesagt, ich werde jedes Mal korrigiert, live on air, und das hat sich irgendwie eingebrannt bei mir, deswegen. Aber das
Gott, jetzt habe ich Pauli schon vermasselt, ich habe Karneval zu Mainz gesagt, das war eine richtig, richtig gute erste Folge hier. Mein Gott.
Nach der Podcast-Aufnahme, man muss das Land verlassen.
Das hören ja sowieso nur Leute, die mit in der Regel ja mit beidem nicht viel zu tun haben. Von daher macht das überhaupt nichts. Und ich bin jetzt mal wirklich gespannt, wie die Saison weitergeht. Darüber sprechen wir aber gleich. Wir haben jetzt schon so oft über das Bayern-Spiel gesprochen, beziehungsweise Anton konnte es ja auch gar nicht erwarten und war jetzt schon fast in medias res. Dann kann Anton jetzt aber auch mal, erzähl doch mal den Spielverlauf aus deiner Sicht. Erzähl doch mal, wie hast du das Spiel wahrgenommen? Vielleicht auch kurz deine Erwartungshaltung, wie du reingegangen bist und dann, wie du das Spiel erlebt hast.
Darf ich einmal noch eine Sache ansprechen aus dem Leipzig-Spiel?
Natürlich.
Mich hat's unglaublich genervt, wie blauäugig wir in dieses Spiel gegangen sind. Also, ich habe mich ja schon oft über dieses Dreier-Mittelfeld abgefuckt. Also sowohl in Redaktionschats als auch irgendwie jetzt hier im Podcast, oder ich glaube, das ist teilweise sogar der Teil meiner in Anführungsstrichen Taktikanalyse mal gewesen, die ich nach dem St. Pauli-Spiel hochgeladen habe. Dieses Dreier-Mittelfeld aus Sabitzer, Metscher und Bellingham hat mich so genervt, weil es sich in die ganzen Pressing-Situationen gebracht hat, dass entweder Riasson oder Svensson enorm hochschieben mussten und dann parallel aus der Fünferkette eine Viererkette wurde, in denen dann entweder der linke Innenverteidiger oder der rechte Innenverteidiger hochschieben, also beziehungsweise dann nach außen schieben mussten. Und das hat dann immer wieder auch dazu geführt, dass einer der besten Flügelspieler der Bundesliga gegen einen Spieler in Luca Reggiani war, der halt sein drittes Bundesligaspiel gemacht hat und der so aufgefressen wurde. Und ich möchte das wirklich, wirklich nicht so darstellen, als hätte ich mehr Ahnung von Fußball als der Trainer. Aber das ist genau eben mein Punkt. Wenn ein maximal interessierter Amateur wie ich Probleme vor dem Spiel prognostiziert und sie dann genau im Spiel so aufgehen, das ist einfach irgendwas falsch gelaufen. Und es war so einfach, wie Leipzig teilweise, wenn sie einfach zwei Spieler auf die linke Seite gestellt haben, dass die Raum und Diamondé wirklich in einem durch Riasson und Reggiani hinterlaufen haben. Oh, hat mich das genervt. Das sind genau die Dinge, die mich viel mehr nerven als irgendwelche Siege oder Niederlagen oder so. Wie einfach es einfach war. Es war grausam. Soll ich jetzt die Brücke direkt wieder zum Bayern-Spiel schlagen oder möchtest du noch irgendwas
dazu sagen? Ja, bitte. Das ist jetzt bin ich gespannt, wie du das hinkriegst.
Das Bayern-Spiel. Ich muss ehrlich sagen, also nach dem Leipzig-Spiel hatte ich keine Riesenhoffnung. Dadurch, dass vorher auch noch ein Fanmarsch war, waren meine Gedanken auch nicht die ganze Zeit nur beim Sportlichen. Es war schon eigentlich ganz nett. Wetter war nett. Leute, mit denen ich unterwegs war, waren super drauf. Und dann warst du halt irgendwie im Stadion und wusstest nicht so richtig, was dich erwartet. Und dann muss man einfach sagen, dass die erste Halbzeit ziemlich, ziemlich solide in beide Richtungen war. Also Bayern hat natürlich viel Ballbesitz gehabt, war sehr aggressiv in dem, wie sie es gespielt haben. Dortmund ist früh draufgegangen, hatte das Gefühl, sie haben durch Fouls immer wieder versucht, den Rhythmus der Bayern zu stören. Das hat mal besser funktioniert, mal weniger, einfach dadurch, dass die einfach wirklich perverse individuelle Qualität haben. Also Joshua Kimmich hat sich an dem Wochenende wahrscheinlich nicht nur Freunde in Schwarz-Gelb gemacht, aber auf rein nüchterner Basis hat er ein unfassbares Spiel gemacht. Also, was der dir an Aufbaumöglichkeiten gibt, weil er einfach wie ein, weiß ich nicht, wie so eine Dame im Schach einfach überall irgendwie hinkommt und dann immer die richtige Entscheidung trifft, das war irre. Also, ich habe da wirklich teilweise gestanden und meine Kinnlade ist mir runtergefallen, wie einfach die sich aus den Pressing-Situationen.
Anton, wir müssen aufpassen, die Leute schalten gleich ab, wenn du weiterhin so Bayern-Spieler lobst. Ich muss sagen, ich finde, Joshua Kimmich ist ein Juan. Und damit
ich finde, beide Sachen können unabhängig voneinander stimmen.
Ja, aber es ist doch jetzt egal.
Wir sind toller Fußballer,
Das ist toller Fußballer, okay. Egal. Aber Mensch, also, Vini Junior ist auch ein ganz toller Fußballer.
Also, Bayern hatte eigentlich wirklich keine großen Chancen, außer ab und zu Weitschüsse von, oh Wunder, Joshua Kimmich. Aber das ist auch ein anderes Thema. Dortmund hat mit der ersten Chance halt das Tor gemacht und hat ihn perfekt in die Karten gespielt. Also ich glaube, der Kicker hat im Live-Ticker geschrieben von wegen, Dortmund trifft aus dem Nichts und genauso hat sich's auch für mich angefühlt. Also die erste Chance war dann auch mehr oder weniger direkt drin und das hat dazu geführt, dass man sich mehr auf die Defensive verlassen konnte und man hat einfach wirklich in der ersten Halbzeit de facto keine richtig gute Torchance zugelassen. Und das war ja schon mal etwas, worauf man aufbauen konnte und ich hatte nicht das Gefühl, dass man sich wie im Hinspiel hat unglaublich einengen lassen und gar keine Antwort gehabt hat gegen die Bayern. Dann kam die zweite Halbzeit, wo man relativ früh auch noch die Chance aufs 2-0 hat, weil Adeyemi da irgendwie Dinge macht, die nur Adeyemi kann und irgendwie am Ball vorbeitritt und solche Dinge halt eben. Und dann gab es, glaube ich, noch eine Szene, wo er dann wieder die andere Seite von Adeyemi gezeigt hat, wo Upamecano irgendwie weggerannt ist und dann den Ball in die Mitte gebracht hat. Ich glaube, Kuto war es, der dann irgendwie knapp am linken Pfosten vorbeischiebt. Und dann denkst du noch so, ah, verdammt, und im Gegenzug schießt Kane halt das 1-1, weil er Gary Kane ist. Und der Elfmeter kam dann grob 10, 15 Minuten später. Leichtes Foul, aber ich finde, das kannst du geben. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Elfmeter gesehen, wo die Tribüne weniger zu meckern hatte, oder vielleicht waren das nur die Leute um mich herum. Aber so, es wurde einfach hingenommen, das sah einfach von Weitem aus wie ein Elfer. Kobel hat den noch fast. Hat Kane eigentlich ausgetrickst mit Standbeinen oder Gewichtsverlagerung vom Standbein noch einmal in der letzten Sekunde, ist aber nur dran und kann ihn nur ins eigene Tor ablenken. Dann kam, wie gesagt, das Tor von Svensson. Der Jubel war pervers und eigentlich hast du dich gerade erst wieder auf deine Stufe gestellt und dann schießt Bayern halt schon das 3-2. Und so richtiges Aufbäumen kam dann nicht mehr, um ehrlich zu sein. Also sie haben es versucht und alles, aber ich glaube, ich kann mich an keine große Torchance mehr erinnern danach.
Ich glaube, Kirassi war noch einmal vorm Tor und hat relativ kläglich
vorbeigeschossen. War das nach dem 2-2 oder nach dem 3-2?
Nach dem 3-2 okay. War das, glaube ich. Aber ich
bin mir nicht sicher, um ehrlich zu sein. Ich glaube, das war das Spiel.
Das war das Spiel. Du hast gesagt, du bist mit einer guten Stimmung rausgegangen, oder ihr habt eigentlich beide gesagt, ihr seid mit einer guten Stimmung rausgegangen und so ging es mir auch. Ich fand's großartig. Also selten fühlt sich eine Niederlage wirklich, wirklich gut an, ne? Aber da muss ich wirklich sagen, ich war sehr, sehr fein damit, wie das ausgegangen ist, weil der BVB genau das gemacht hat, was ich mir erhofft habe. Kovac hat die Mannschaft auf ein Endspiel eingestimmt, auf eine Art Finale, und ich finde, so sind sie es angegangen. Haben es extrem stark aggressiv, körperlich präsent gemacht. Und ja, du hast gesagt, ja, der BVB, so richtig Chance. Aber ja, lass mal die Bayern auch ein bisschen Abschlusspech haben, dann weißt du halt nicht, wie es ausgeht. Und dass mit der BVB dann nach dem 2-2, und das muss ich auch Kovac hoch anrechnen, der ja eigentlich ein Typ Sicherheit, also wo Sicherheit die höchste Prio hat, nach dem 2-2 weiter auf Sieg spielt, und statt das 2-2 sich hinten reinzustellen, das 2-2 mitzunehmen und danach zu sagen, ja, wir waren auf Augenhöhe oder irgend so eine Geschichte, finde ich richtig, richtig stark, dass da der BVB komplett all-in gegangen ist. Mit dem Hinweis natürlich, man hat irgendwie 8 Punkte nach unten hin zur Champions League oder sogar teilweise zu Platz 3. Also es ist jetzt nicht so, ne, das war von vornherein klar, wir haben dadurch, wenn das jetzt angenommen, die Champions-League-Plätze wären noch nicht so klar sicher für uns, ist natürlich hypothetisch, wie der BVB dann aufgetreten wäre, spielt natürlich in dem Moment, wo man im Stadion durch den Block fliegt, keine Rolle. Der BVB hat voll auf Sieg gespielt und das hat mich sehr gefreut. Ja, das fand ich richtig stark und bin deswegen sehr, sehr zufrieden, auch letztendlich nach Hause gegangen, weil ich glaube, ich hätte mich arg geärgert, wenn der BVB dann nach dem 2-2 das Spielen eingestellt hätte und das so mitgenommen hätte. Oder wie siehst du das, Dominik? Ich sehe, du nickst leicht.
Ja, ich nicke vor allem deswegen, weil du, weil es schon ein paar Mal durchklang, jetzt, es hat sich halt wirklich mal wieder nach Topspiel angefühlt. Nicht nur wegen der Samstagabend 18:30 Zeit, sondern weil du spielst 3 Tage nach dem Bergamo aus und Anton hat gerade gesagt, dass irgendwie vom Fanmarsch bis zum Stadion alles stimmt und ich habe es irgendwie genauso erlebt. Du kamst in Dortmund an, am Hauptbahnhof, bis Richtung Stadt gegangen und irgendwie sobald du da warst, ist so, zumindest bei mir, jeglicher Frust, der riesengroß war nach dem CL-Spiel, doch relativ schnell abgefallen und du hattest vom Fanmarsch bis dann zur unfassbaren Choreo im Stadion, bis hin zur wirklich durch die Bank 90 Minuten lang grandiosen Stimmung, bis zum Einsatz, den die Mannschaft gezeigt hat, wirklich ein richtiges Topspiel, was auch auf sportlichem Niveau wirklich Spaß gemacht hat zuzuschauen, wo du dann rausgehst und sagst, okay, Bayern hat gewonnen, ich hätte es mir anders gewünscht, aber trotzdem haben wir Einsatz gezeigt, der einen dann irgendwie als Fan doch zufrieden stimmt.
Ja, die Choreo, gut, dass du es so ansprichst. Es gab ja vorher noch eine sehr, also sehr, sehr schöne Choreo. Ich musste ein bisschen schmunzeln, als ich dann danach auf Social Media geschaut habe und der BVB wie nennt man das, Zeitraffer-Video von der Choreo gezeigt, hochgeladen hat bei Instagram. Wo das im Schnelldurchlauf gezeigt wurde und sie genau da gecuttet haben, wo die Pyrotechnik
ist. Das ist mal so geil, wirklich jedes Mal.
Und ich hab so gedacht, hä? Ich hab so geguckt und geguckt und ich wusste, ich hatte nicht so ein Gefühl, dass das so lange gedauert hat, bis die Pyrotechnik eingesetzt hat. Die kamen nicht und hä, ich dachte, sieht man das einfach nicht? Aber das geht ja gar nicht. Ja, auf jeden Fall, der BVB hat es vorher weggecuttet. Ich denke mal, dass weiß ich gar nicht, ob sie es müssen oder wie sie handhaben das wahrscheinlich intern einfach deswegen so, weil es einen Haufen Geld kostet und man sich da wahrscheinlich nicht angreifbar machen möchte. Der BVB-Fan- und Förderabteilung ist doch scheißegal, die haben Bilder geteilt, richtig schön fleißig mit Pyro. Genau, fand ich richtig gut, also auch eine schöne Choreo. Riesenrespekt, glaube ich, verspreche für uns alle, wenn ich sage, Riesenrespekt an alle, die da mitarbeiten, die das sich erstmal ausdenken jedes Mal und Schriftzüge auf Tribünen bringen. Das ist, glaube ich, echt eine hohe Kunst. auch wenn es nur ein Heer BVB ist. Was heißt auch nur? Das sind 7 Buchstaben, die in geordneter Form auf eine Tribüne mit 25.000 Menschen zu kriegen. Ich habe da mir fehlt da jegliches Verständnis. Ich habe nämlich nur, als ich auf die Tribüne gegangen bin, habe ich nur überall dieses rot-weiße Flatterband gesehen und habe gedacht, ach guck mal, eine Bayern-Choreo. Und dann, aber die müssen das ja exakt abstecken. Ich find's richtig krass. Großen Respekt. Da haben sie wieder richtig was gezaubert. Und ich glaube, das hat auch noch mal der Mannschaft bestimmt auch noch mal ein kleines Feuer mitgegeben. Also ich glaube, dass das schon auch was mit jemandem macht.
Ja, es gibt ja diese Videos, wie die dann, wie gefilmt wird, während die Mannschaften einlaufen und die Süd ist im Hintergrund. Und du siehst halt wirklich bei jedem erster Blick ins Stadion, Kopf nach links zur Süd. Das muss ja was mit dir machen. Also wenn du da so eine riesen Tribüne siehst, wo dann die Fackeln brennen und die Buchstaben zu sehen sind, das ist ja schon, muss mega sein.
Ich glaube, es hat auch einfach einen Rahmen gesetzt. Also so für das ganze Spiel. Weißt du, so du weißt, das ist das größte Ding in Deutschland, was du spielen kannst. Du weißt, Flutlicht, Samstagabend, das ist die letzte Chance irgendwie, die du noch hast, um eine ansatzweise spannende Meistersaison oder so. Also es wurde ja auch irgendwie durch die Medien durchgereicht von Spielerseite aus, dass du das jetzt wirklich ernst meinst mit diesem Meisterschaftskampf und dass du diesen Sieg auch unbedingt möchtest, sei es durch Schlotterbeck, durch Bayer, durch die ganzen Vögel. Und dann läufst du da rein, dann fackelt da erstmal die halbe Tribüne ab. Einfach schon geil, bringen wir es einfach auf den Punkt.
Ja, und ich muss noch eine Sache, ich wollte eigentlich überlegt, packe ich das irgendwie in den Text, aber für einen Text, das ist mehr ein längerer Tweet, deswegen habe ich keinen Text dazu geschrieben, aber ich wollte es nochmal sagen. Mir ist das persönlich, meine Ablehnung gegen den FC Bayern hat sich in den letzten Jahren deutlich reduziert, seitdem wir auch sportlicher einfach nicht mehr der Konkurrenz stehen und ich auch ein bisschen erwachsener geworden bin, mich so ein bisschen daran gewöhnt habe, dass wie das mit dem Transfermarkt funktioniert, dass Spieler halt auch gerne dahin gehen, wo es sportlich erfolgreicher ist und wo es mehr Geld gibt. Also meine Ablehnung gegen den FC Bayern München ist da, aber nicht mehr, bei weitem nicht mehr das Niveau, was man schon mal hatte. Und deswegen bin ich auch nicht in dieses Spiel gegangen und war super top hoch motiviert oder besonders motiviert. Aber ich habe gemerkt, dass das Stadion extrem motiviert war. Und ich weiß nicht, ob es daran lag, tatsächlich, dass es jetzt irgendwie so in Richtung mögliche Meisterschaft geht. Aber ich glaube, es ist grundsätzlich viele noch Lust haben, FC Bayern zu ärgern. Und ich finde, ich habe sofort gemerkt, dass es eine andere Stimmung war. Die Mitmachquote war, ich stand auch dieses Mal in den 80er-Blöcken, ich glaube 81. Wenn wir dagegen Mainz spielen und ich da stehe, dann ist da echt, da wird gerne gequatscht. Die Leute reden mit ihren Nachbarn über, also mit ihren Stehnachbarn über, weiß ich nicht, den letzten Urlaub oder wo es jetzt, was die Kinder gerade machen oder. Und ich muss echt sagen, also am Samstag waren alle fokussiert und obwohl ich eigentlich ja überhaupt nichts, meine Ablehnung gegen den FC Bayern gar nicht mehr so groß ist, es macht sofort mehr Bock zu supporten, weil es sofort von allen Seiten mitgemacht wird. Man ist nicht gefühlt der Einzige, der im Block was versucht, irgendwie mitzukriegen, was unten im Block 12 läuft. Und dann macht Stadion auch noch mal viel, viel mehr Spaß, wenn die Leute um dich rum auch mitmachen. Deswegen wollen ja auch alle, oder die aktiven Leute wollen ja deswegen auch in die unteren Blöcke, weil da eben die Mitmachquoten höher sind. Und ich kann es eigentlich noch mal nachvollziehen, je höher die Mitmachquote ist, desto mehr Spaß macht auch das Mitmachen selber. Und das ist mir gegen den FC Bayern nochmal richtig aufgefallen. Der Spielverlauf hat natürlich sein Übriges getan. Da wurden Grätschen abgefeiert wie Tore. Die Tore wurden abgefeiert wie Meisterschaften. Also es war wirklich richtig geil. Und von diesen Stadionbesuchen zehrt man. Obwohl, das ist auch so ein bisschen, lag auch so ein bisschen, meine Motivation war so, boah, ich hatte echt. Also da bin ich dann wahrscheinlich einfach traumatisiert, wie jeder andere BVB-Fan auch. Wenn du gegen den Bayern, FC Bayern spielst, kannst du auch mal richtig eine Klatsche kriegen, ne? Und mir war klar, dass der BVB All-In gehen wird. Und als ich die Aufstellung gesehen habe, habe ich gesehen, wir gehen All-In. Auch, also wir spielen 0,0 auf Sicherheit. Und ich habe gedacht, entweder das geht gut und wir halten echt mit, oder wir kriegen richtig, richtig den Arsch voll, weil die uns komplett auseinandernehmen. Ist ja dann Ersteres geworden. Also wir haben ja gut mitgehalten. aber ich hatte von vornherein nicht so ein gutes Gefühl. Und deswegen hat es echt nochmal umso mehr Spaß gemacht, dann auf der Tribüne zu stehen und mitzumachen und auch zu sehen, dass die Mannschaft alles gibt. Das hat Fußball wieder richtig Spaß gemacht. Und ja, ich glaube, das ist auch etwas, das sage ich jetzt einfach mal, das haben wir vielleicht dem FC Bayern voraus, als Fans zumindest, dass wir aus so einer Niederlage vielleicht auch noch was mitnehmen können, was Positives. Da gibt es sicherlich auch bei Bayern Leute, die das machen, aber vielleicht mit allen, mit denen ich gesprochen habe oder von denen ich es gehört habe, waren sehr zufrieden. Und wir sind dann vielleicht auch einfach am Ende des Tages mit weniger zufrieden als andere. Das kann uns mal hemmen als Fans. Der BVB, aber der Vorstand oder die Geschäftsführung sollte nicht mit weniger zufrieden sein. Die sollten natürlich weiter daran arbeiten, dass wir irgendwann wieder mal was feiern können in Dortmund. Aber ich finde, dieses Gefühl fand ich sehr angenehm. Auch ich glaube, alle sind aus dem Stadion gegangen und waren echt fein mit der Sache. Wir waren einfach, muss man wirklich sagen, wir waren an der Stelle einfach nicht stark genug. Aber wir haben es versucht. Und das fand ich gut. So viel dazu. Habt ihr noch was zu dem Spiel? Wir können auch darüber sprechen, dass Nico Schlotterbeck mindestens einmal hätte rot sehen müssen.
Ja, das wollte ich gerade sagen.
Relativ am Anfang hat er da mal einmal zugelangt. Ne? Wenn ich mir die Bilder aber anschaue, ich finde, die gelbe Karte ist vertretbar. Auch, dass der VAR sich da nicht eingeschaltet hat. Weil, da können wir vielleicht kurzer Exkurs, die Quote an zurückgenommen, also sobald der Schiedsrichter sich etwas anguckt, auf dem Videobildschirm, revidiert er seine Entscheidung. Also, beziehungsweise, also, oder? Es ist, ich habe das Gefühl, wenn der Schiedsrichter zum Videomonitor geht, wird die Entscheidung, die er gerade getroffen hat, gekippt.
Es wirkt zumindest, dass es häufiger passiert als andersrum. Also du hast schon eine Art, der wird jetzt nicht rausgehen, wenn es gar keine Chance gibt, dass das jetzt gedreht wird. Also ich kann mich an ein paar Szenen erinnern, wo es nichts gebracht hat oder so, aber grundsätzlich kann man, glaube ich, schon eher davon ausgehen, dass es dann irgendwie seine.
Also in 8 von 10 Fällen würde ich sagen, in 8 von 10 Fällen wird das dann revidiert. Das ist natürlich im Schönen wie im Schlimmen, ne? Weil wenn er zum Videomonitor geht und die Entscheidung fällt dann für dich aus, freust du dich. Aber andersrum weißt du auch ganz genau, wenn er zum Schießmonitor geht und er hat gerade was laufen lassen, was der BVB angestellt hat, dann gibt es genauso gut die Entscheidung. Naja, aber das nur am Rande. Diesmal, es gab kein VAR, das ist auch immer eine Wohltat. Finde ich immer gut, weil im Stadion ist das wirklich die Pest. Und ja, aber ansonsten, ich glaube, haben wir ziemlich viel dazu gesagt. Bevor wir dann zum weiteren Saisonverlauf gehen, würde ich dann aber über die Champions League sprechen, weil das ja mit in die Gesamtbeurteilung oder des Zwischenstandes sozusagen mit eingerechnet werden muss. In der Champions League haben wir dieses Jahr, muss ich richtig sagen, dieses Jahr 2 Spiele abgehalten, noch in der Ligaphase. Das war einmal gegen Tottenham und einmal gegen Inter Mailand, die wir beide 2-0 verloren haben. Auch beides keine Ruhmesblätter, vor allem gegen Tottenham sehr, ja. Ich fand es sehr behäbig und uninspiriert. Dann haben wir das Hinspiel gegen Atalanta Bergamo, das Hinspiel der Playoffs, mit 2-0 zu Hause gewonnen. Und eigentlich waren alle vom Auftritt derart überzeugt, dass das Weiterkommen nicht mehr in Frage stand. Dann kam natürlich diese ganze Geschichte rund um der Atalanta Bergamo, verbietet die Einreise den Zugang zum Stadion für Fans, die nicht in Deutschland leben oder in Deutschland geboren sind. Das wurde dann revidiert. Dann gab es diese Kontrollaktion an deutschen Flughäfen, wo dann BVB-Fans die Ausreise verwehrt wurde. Teilweise wurde das von Amtsgerichten im Eilverfahren gekippt. Und letztendlich hat die aktive Szene sich dazu entschieden, nicht in Bergamo anzutreten, sozusagen geschlossen. Und daher gab es auch keinen Support, den die Mannschaft, das muss man dann im Nachhinein sagen, gut hätte gebrauchen können. Denn in einer wirklich katastrophalen Partie verliert der BVB 4-1 und ist damit aus der Champions League ausgeschieden, was womit keiner eigentlich gerechnet hat. Wenn, also ich zumindest nicht. Und was ist da denn passiert, Dominik?
Ich weiß nicht, ob es den Spielern vielleicht so ging wie dir oder auch mir, dass man sich vielleicht zu sicher war. Gerade im, ich weiß nicht, es war für mich weniger irgendwie unsere eigene Leistung beim Heimspiel, die mich da optimistisch gestimmt hat, sondern so ein bisschen eher der Fakt, wie ungefährlich Atalanta Bergamo bei uns im Westfalenstadion aufgetreten ist. Also es haben viele danach irgendwie gesagt, jetzt auch gut noch ein Tor mehr schießen können für mehr Sicherheit. Aber die haben so wenig hinbekommen, dass ich mir dachte, okay, da kann ja eigentlich nichts anbrennen. Ja, und dann tritt sie halt, Anton hat das, glaube ich, gerade in Bezug auf das Leipzig-Spiel gesagt, total blauäugig wieder auf in einem Spiel, wo eigentlich die Lage ja wirklich vielleicht nicht komfortabel, aber gut ist. Und dann ist halt vielleicht auch, kommt noch mit dazu, dass du hast deine eigenen Fans nicht dabei, du hast Heimfans, die völlig durchdrehen in so einem Stadion und das zum Hexenkessel machen. Und dann, ja, sieht man das, was man irgendwie häufig schon beschrieben hat, dass du einfach Schiss hast, dass du einfach nicht da bist und nicht, vielleicht auch, du weißt ja, worum es geht, und dann so zu spielen, so ungefährlich, wir müssen uns gar nicht über individuelle Fehler am Ende von Kobel unterhalten, natürlich, aber davor läuft so viel schief, dass ich nachher das erst kurzzeitig nicht glauben konnte, dass es so nach hinten losgegangen ist, weil ich wirklich relativ entspannt irgendwie in den Abend gestartet bin, war in der Kneipe mit ein paar Leuten und 1-0 fällt und du denkst so, ja gut, okay, alles gut, aber dann ging es ja rapide bergab und dann war es wirklich ein Scheißabend, kann man, glaube ich, sagen.
Die sind komplett in dieses Spiel, also Atalanta Bergamo ist dieses Spiel reingegangen, ähnlich wie der BVB gegen Bayern München. Die haben das auch noch mal als ein Endspiel gesehen und die haben es komplett angenommen. Und der BVB dagegen war, ja, völlig überfordert. Aber Anton ist immer der die taktischen Sichtweisen bringt. Also kannst du darüber hinaus, kannst du mehr sagen, als dass der BVB überfordert war?
Ich habe keine fundamentalen taktischen Defizite gesehen, wie sie in Leipzig waren. Also es war mehr, dass du individuell einfach, formulieren wir es so, es gibt viele Wege, ein Fußballspiel zu gewinnen. Und einer davon ist halt einfach, wenn du körperlich in jedem Duell irgendwie mehr Wille hast als der Gegenspieler. Das klingt nach einer unglaublichen Floskel, aber teilweise steckt ja auch ein gewisses Fünkchen Wahrheit dahinter. Und wenn du halt dazu noch unglaubliche Slapstick-Gegentore kassierst, sei es das Entscheidende, was zum Elfmeter führt, oder auch das erste Tor, das mich eigentlich fast am meisten genervt hat, weil Emre Can irgendwo rumturnt. Ich weiß bis heute nicht, in welchem Raum der irgendwie verteidigt hat. Und dann kommt halt, Riasson steht falsch, Benzebaini lenkt den Ball so ab, dass Svensson ihn nicht klären kann und er landet halt genau beim Gegenspieler. Passiert halt grundsätzlich, weil unglückliche Verkettung von Zuständen, aber wenn du es halt viermal gefühlt machst, dann scheidest du aus und es ist halt wirklich nicht unverdient gewesen in Addition von beiden Spielen. Also ich würde Dominik zu 100% zustimmen. Ich bin auch aus dem Bergamo-Spiel rausgegangen live und habe gedacht, wenn wir das verlieren, Alter, da weiß ich auch nicht mehr weiter, weil die haben nichts nach vorne hinbekommen. Also abgesehen davon, wenn sie sich so ein bisschen im Rücken von Reggiani so ein bisschen davon gestohlen haben, der da noch nicht das ideale Raumgefühl hat, aber da, ansonsten ist da ja gar nichts passiert.
Also ich habe auch das Gefühl gehabt, ich will nicht sagen, dass die Dortmunder die Zweikämpfe nicht angenommen haben, aber sie sind einfach gar nicht reingekommen in die Zweikämpfe. Die Abstände waren viel zu groß. Und das finde ich so bemerkenswert, weil wenn man das dann wieder in den Kontrast stellt zu dem Bayern-Spiel, wo jeder Zweikampf extrem angenommen wurde, jeder Zweikampf extrem hart geführt wurde, auch von Dortmunder Seite, finde ich es doch bemerkenswert, dass es wie stark dann auch noch mal die Unterschiede sind. Also ich glaube, der BVB hat nach wie vor das, was wir in den letzten Jahren immer sehr, sehr stark kritisiert haben, diese zwei Gesichter, das ist noch nicht ganz raus aus der Mannschaft. Und letztendlich, da kommen wir ja gleich zu, liegt das auch vielleicht an dem einen oder anderen Spieler, der einfach nicht die richtige Haltung in jedem Spiel mitbringt. Und aber in dem Fall kann ich mir gar keinen einzigen Einzelnen rausziehen, sondern das war einfach, da war kollektiv alles schiefgelaufen. Das geht ja los, dass also sinnbildlich, wie das von dir angesprochene 4:1, beziehungsweise die Szene zum 4:1, die dann zum Elfmeter führt, dass Gregor Kobel, der diese Saison auch eine Bank ist, seine gewohnte Schwäche, sein Spiel mit dem Ball, derart auf den Punkt bringt, indem er einfach den Gegner anspielt, seine komplette Hintermannschaft in Gefahr bringt und dann Rami Benzibaini zu einer Aktion zwingt, ja, beziehungsweise das hätte, hätte man vielleicht auch anders lösen können, aber dann diese Hacke zu Gesichtaktion bringt, die dann eine für mich ich versuch's ohne Fanbrille, eine 50-50 Situation ist, ob das ein Elfer ist oder nicht. Ja, also er geht ja mit dem Kopf runter.
Ja, aber er tritt
das
ihm
Ding
in die Fresse.
Ist natürlich
ja und
er
genau.
Er hat ihn,
du hast ein sehr
unnötiges
Trefferbild, wenn der Gegner blutet.
Ja, er hat geblutet, genau. Und das war eigentlich, glaube ich, das Entscheidende am Ende des Tages. Wenn er dann nicht blutet, weil er vielleicht nicht gegen den Stollen kommt, sondern irgendwie nur an die Seite, ist es vielleicht dann auch kein Elfer. Aber was ich sagen möchte, es war einfach todesunglücklich, weil dann auch noch zu der Unfähigkeit und zu der nicht vorhandenen Körperlichkeit dann auch noch das Pech am Ende des Tages hinzukommt. Ich meine jetzt mit Pech den groben Schnitzer von Kobel und die dumme Aktion von Rami Benzibaini. Das nenne ich jetzt einfach mal ausnahmsweise, also nenne ich jetzt einfach mal Pech, beziehungsweise individuelle Fehler. Das war ja keine taktische Problematik oder dass Kovac da an der Stelle falsch aufgestellt hat. Das war einfach doof gelaufen. Und also ich muss sagen, anstelle von Bergamo wäre ich, glaube ich, auch aus. Also wenn ich es mir andersrum vorstelle, wäre ich im Westfalenstadion natürlich auch ausgeflippt. Das ist halt quasi so eine, fast ihr Malaga, muss man ja sagen. Das war natürlich auch schmerzhaft für uns, aber natürlich gut für die. Damit sind wir aber, das muss man auch in die Gesamtrechnung der Saison reinrechnen, sind wir aus allen Pokalen oder aus allen Titelträumen raus. Champions League wäre sowieso absurd gewesen. Halte ich für alle drei von allen dreien für den immer unwahrscheinlichsten. DFB-Pokal sind wir ja schon raus und Bundesliga hat sich jetzt auch erledigt. Und das ist natürlich ein herber Rückschlag, mit dem eigentlich man nicht gerechnet hat. Wie bewertet ihr denn so, wenn wir jetzt die Gesamtsaison sehen, mit allen Pokalen, mit allen Wettbewerben, wie bewertet ihr denn Niko Kovacs Arbeit bis hierhin? Vielleicht kann Dominik anfangen.
Ja, ich tue mich da immer ein bisschen schwer, muss ich sagen, weil wenn du auf die reinen Zahlen guckst, ist es eine richtig, richtig starke Saison. Aber in diesen entscheidenden Momenten, wie wir jetzt gerade das Bergamo-Spiel, wo wir drüber gesprochen haben, wo auf dem Papier draufsteht, Playoff-Phase, K.O.-Spiel oder so, und du trittst in einem K.O.-Spiel so auf, dann tut's halt im Fanherz doppelt so weh, als wenn dir so ein Ausrutscher passiert beim Spiel, keine Ahnung, auswärts gegen Augsburg, was auch so schon kein gutes Spiel war. Die Frage ist ja, und das wird ja überall immer wieder geschrieben oder auch gesagt, Niko Kovac kann eine Mannschaft stabilisieren. Das hat er geschafft. Er kann aus ihr das Maximale rausholen. Das, finde ich, ist die Frage, wo spannend wird. Ist das, was wir da teilweise in Auszügen sowohl nach oben wie nach unten gesehen haben, das Maximale, was in dieser Mannschaft steht, da bin ich mir bei vielen Spielen echt nicht sicher, ob da das Maximum drin ist. Hinzu kommt für mich immer so ein bisschen, und weiß ich nicht, das ist halt was voll Individuelles. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine singuläre Meinung ist. Aber häufig habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass wenn es um so ein paar Momente geht, wo man normalerweise von einem Cheftrainer erwarten würde, dass man da eine gewisse Emotionalität sieht, eine gewisse Gier oder so, hat er mich da so ein, zweimal enttäuscht, wenn es so Post-Match-Interviews gab oder so, ich kann das genaue Spiel nicht mehr erinnern, wo es eine Niederlage gab oder einen Punktgewinn oder ähnliches und man in der Hoffnung ist, wo man eigentlich erwarten würde, okay, er ist jetzt entweder super abgefuckt über die Leistung der Mannschaft, die gerade nicht performt hat, oder erwartet viel mehr für die Zukunft und dann sich relativ zufrieden gibt mit einem Spielverlauf, den man eigentlich aus Fansicht total kritisieren muss. So, und das ist halt, mir ist das, glaube ich, persönlich beim Spiel in Wolfsburg aufgefallen, wo du zwar gewonnen hast, aber wo du eine katastrophale zweite Hälfte gespielt hast. Du hattest das, das 3-3 gegen Stuttgart, wo es, meine ich, so was Ähnliches gab. Und das waren einfach so ein paar Momente, wo er, weil wir natürlich auch was anderes gewohnt sind in Dortmund, muss man leider sagen, und da sehr verwöhnt sind durch die Klopp-Jahre, wo mir da so ein bisschen die Gier gefehlt hat oder auch die Emotionen in Momenten, wo man eigentlich erwarten würde, hey, da geht doch mehr. Ich meine, wir haben ja wohl Anspruch, noch mehr rauszuholen, als jetzt in so einer Hängepartie zu sein. Und das hat mich persönlich so ein bisschen enttäuscht. Ansonsten, klar, auf dem Papier kann man mir das nicht hoch genug anrechnen, wenn man bedenkt, wo er übernommen hat und wo wir jetzt stehen, keine Frage.
Zustimmung, Anton?
Tatsächlich größtenteils. Also die Arbeit, die er verrichtet hat, war zweifelsfrei genau das, was der Verein gebraucht hat nach der letzten Saison. Und was als, wenn man das Upgrade von dieser Saison zu letzter Saison sieht, dann ist das eine großartige Arbeit, die auch auf den Trainer zurückzuführen ist. Gleichzeitig auch das, was Dominik schon gesagt hat, was ist das, was noch möglich ist? Und meine Theorie ist, dass das wahrscheinlich das Maximum ist, was du mit diesem Kader rausholen kannst, was dann wieder etwas ist, was man Sebastian Kehl ankreiden muss und Lars Ricken. Und etwas, das auch mit Nico Kovac zusammenhängt, seiner taktischen Ausrichtung, seines Willens, in ein gewisses Risiko einzugehen. Und das ist jetzt halt die Frage. Geht man mit Nico Kovac weiter, obwohl er vielleicht schon an seinem Maximum ist, oder mit dieser Mannschaft, die man wahrscheinlich schwerer austauschen kann als einen Trainer? Oder macht man eben einen Cut an Punkt X, weil man glaubt, das ist das Maximum und jetzt bräuchten wir einen, der das Ceiling, also die Decke, noch so ein bisschen weiter nach oben hebt und bedient sich da an einem Trainermarkt, der wahrscheinlich sogar relativ interessant ist in diesem Sommer? Ich habe halt leider meine Zweifel, dass aktuell dieser Cut vollzogen wird, sowohl mit dem Trainer als auch mit der sportlichen mit den sportlichen Verantwortlichen rund um Lars Ricken und Sebastian Kehl. Und ich glaube, dass es sehr schwierig ist, in dieser Konstellation wirklich einen nachhaltigen Erfolg zu haben. Das ist jetzt ja auch keine neue Meinung, die vertrete ich ja auch schon gefühlt seit dem Sommer. Aber solange sich das nicht ändert, werden wir halt einfach immer wieder auf dasselbe zurückkommen. Zumindest habe ich das so ein bisschen im Gefühl.
Ich glaube, es ist, das wäre, also die Argumentation kann ich nachvollziehen. Und das Ding ist, willst du dich als Borussia Dortmund am Ende der Saison hinstellen und sagen, wir haben jetzt hier, wenn jetzt ein bisschen hypothetisch, aber Nico Kovac spielt die Saison in etwa so zu Ende, wie sie gelaufen ist. Wir sind bei, sagen wir, entsprechend 74 Punkten. Und du willst dich am Ende dann der Saison hinstellen und sagen, tja, das war nicht gut genug, beziehungsweise das war gut, aber nicht das, wo wir hinwollen. Wir lassen jetzt den Trainer und holen einen neuen. Das ist natürlich, das ist eine Entscheidung, die möchte niemand.
Es ist maximal unrealistisch, dass es passiert, insbesondere wenn er jetzt wirklich 74 Punkte holt. Das ist mir absolut klar.
Genau.
Gleichzeitig,
also, aber wir müssen auch gar nicht, ja.
Möchte ich ganz kurz, ich bin noch gerade dabei, das selber herauszufinden, wie viele Punkte es eher waren. Wir haben 2021, 22, 69 Punkte geholt. Das ist jetzt nicht so geisteskrank weg. Und am Ende der Saison ist Marco Rose geflogen.
Das hatte andere Gründe, glaube ich.
Jein, also das. Ja, aber da gleichzeitig, was war in dem Jahr?
Das hatte Gründe der schwarzen Magie, die im Hintergrund gewirkt haben.
Ja, das mag sein, aber gleichzeitig, was war der größte negative Punkt an Marco Rose, dass man in der Champions League klaglos rausgeflogen ist und auch im Pokal nicht gut aussah. Und ich finde die Saisons vergleichbarer, als sie jetzt sind. Vor allem, weil ich mir vorstellen kann, dass jetzt mit ein bisschen Luft raus auch so ein bisschen der Punkteschnitt zumindest ein bisschen reinholt. Vielleicht holen die Expected Points bzw. Expected Goals einen noch ein, wie ich es eigentlich schon erwarte, seit Spieltag 8 oder so. Aber da passiert auch nichts. Also da habe ich aufgehört, so ein bisschen die Regression zu erwarten. Ich möchte das eigentlich auch gar nicht so klingen lassen, als würde ich jetzt den Kopf von Nico Kovac nach der Saison fordern. Ich glaube, dass es mittelfristig irgendwann passieren muss, weil man halt immer wieder gegen die gleichen Wände läuft sozusagen. Aber bis es das, also ich sehe es einfach nicht. Deswegen bin ich jetzt halt einfach so ein bisschen zwiegespalten und weiß nicht so recht, was ich sowohl mit der Saison als auch mit dieser ganzen Situation um den Verein machen soll.
Ich würde nur kurz zu bedenken, also das würde ich nur kurz einschieben, dass ich finde, wenn wir darüber sprechen, ob Niko Kovac das Maximale aus der Saison rausholt, aus der Mannschaft rausholt, dann hatte vielleicht auch Marco Rose mit einem Kader, den er damals hatte, für etwas mehr Glück mit den Stars, mit denen man da gespielt war, als vielleicht
die Niko Stars, Kovac heute, ja. Oder? Aber hast du dir mal die Viererketten angeguckt, mit der er teilweise gespielt hat?
Ja gut, sag er du Pongracic, Akanji vielleicht?
Das war, also ich weiß, wir haben am 17. Spieltag mit einer Viererkette gespielt, die bestand aus Nico Schulz, Axel Witzel, Marvin Pongracic und Thomas Meunier.
Legenden.
Also, dass der Mannschaft den zweiten Platz geholt hat, ist eigentlich Wahnsinn.
Was eine geile Aufzählung. Drüber nachdenkt.
Du hast zwar vorne Erling Haaland, Jude Bellingham, Donny Malen hat, glaube ich, viel gespielt in dem Jahr, Marco Reus, Julian Brandt, die ganzen Konsorten hast du alle noch gehabt. Aber hinten, Jesus, Mother Loving Christ.
Das klingt echt wie aus einer grauen Vorzeit.
Ja, ne? Richtig witzig. Namen hörst,
ey. Weil nach dem Motto, like, wenn du sie noch kennst.
Ja, ist wirklich so. Liked den Podcast, wenn ihr den Spieler schon, wenn ihr noch einen von diesen Spielern kennt, vor allem einen mit einer sehr genialen Frisur. Richtig, ich meine Zagadou. Ja, nein, aber Saisonbewertung unfassbar schwierig. Und das ist ja auch letztendlich noch nicht abschließbar, ne? Aber wir können jetzt auch dann den dadurch, dass es ja nur ein Zwischenfazit ist, wir warten mal ab, wir harren der Dinge, die da kommen. Wir können aber ja dann schon mal, weil das Anton ja im Grunde schon so ein bisschen jetzt mit der Trainerfrage angestoßen hat. Ich glaube, da sind wir uns einig, Trainer wird nächste Saison Niko Kovac sein. Ich glaube, da muss es mit dem Teufel zugehen, dass es jetzt, dass da noch was dran passiert. Was vielleicht realistischere Fragen sind, ist, was passiert mit den Spielern, die wir so haben. Also Emre Can hat sich verletzt. Der BVB, so haben die Meldungen, stand 5.3. Aber vor, mit ihm noch zu verlängern. Sein Vertrag läuft Ende der Saison aus, aber der BVB möchte verlängern. Trotz einer komplizierteren Verletzung, die er sich jetzt zugezogen hat, Kreuzbandriss. Kurze Frage, Dominik, halten oder nicht halten?
Ich glaube, wenn du mich vor ein paar Monaten oder vor einem Jahr gefragt hättest, hätte ich gesagt, nicht halten. Jetzt gerade, wenn du gut verhandelst und ihn dabei im Gehalt auch leistungsgerecht bezahlst, würde ich für das, was er dann vielleicht auf der charakterlichen Seite inzwischen doch mitbringt und was den Einsatz angeht, mit ihm verlängern, weil du ja auch, ich würde sagen, jetzt können wir es noch nicht sagen, ob Reggiani und Filippo Mane adäquate Kräfte sind, auf die du wirklich eine ganze Saison bauen kannst. Wenn das so wäre, könnte man Emre Can gut abgeben. Ich würde jetzt sagen, richtige Entscheidung. Ich finde die Verkündung ein bisschen weird, dass man jetzt, während er da seit zwei Tagen behandelt wird, im Zeitungsinterview bekannt gibt, dass man verlängern möchte. Aber gut, sei es drum. Richtige Entscheidung.
Das ist die BVB-Familie. Das machen wir immer so. Wir wollen kitschige Geschichten und das nervt mich manchmal ein bisschen. Aber so ist das bei uns. Hast du eine ganz andere Meinung, Anton?
Nee, nicht grob. Also lass einfach. Also ist das Richtige, dass du deinen Kapitän nicht fallen lässt, wenn er gerade nicht weiß, wann er nächstes Mal Fußball spielt. Und ich fände es cool, wenn man dem irgendwie so einen Zweijahresvertrag oder so ein 1+1 bieten würde, dass man halt vom Verein aus sich das Knie angucken kann und sagst, oh, das sieht gut aus, das ist gut verheilt. Es ergibt Sinn, dass man jetzt das Vertragsjahr 2 auch noch so ausspielen lässt. Ich weiß nicht, ob er das so akzeptiert, aber das wäre meine ideale Vorstellung von einem Vertrag. Aber ich muss auch sagen, während ich grundsätzlich die Idee eines klaren Cuts sehr mag, und das geht nicht nur um Emre Can, sondern es geht auch um andere Spieler, deren Verträge ausläufen, während ich die grundsätzlich relativ charmant finde, würde das halt auch mit exzessiven Änderungen auf höherer Ebene zusammenhängen. Und da ich nicht glaube, dass die passiert, sollte man Emre Can wahrscheinlich halten.
Wir konzentrieren uns jetzt hier weiter auf den Kader, weil das sind realistische Änderungen. Genau, mit der Emre Can-Frage verbunden ist natürlich irgendwie aber auch die Kapitänsfrage. Und die steht und fällt, glaube ich, so, da sind wir uns ziemlich einig, mit der Entscheidung von Nico Schlotterbeck. Oder vertue ich mich? Also meine Vermutung wäre, dass, wenn Nico Schlotterbeck bleiben sollte, es keinen Weg daran vorbeiführt, dass er nächste Saison Kapitän ist. Ich sehe Nicken. Genau. Ist auch die Frage, inwieweit da Emre Can dass da mitgeht. Ich halte ihn aber nicht für jemanden wie einen anderen Innenverteidiger, den wir mal hatten, vor kurzem noch, dass der im Verein Stunk macht. Dafür ist er, glaube ich, nicht bekannt. Ist, glaube ich, ein guter Sportsmann. Und deswegen, glaube ich, könnte man da wirklich, bin ich bei dir, Anton, auch über eine Verlängerung nachdenken. Anderer Spieler, über den gerade, mit dem gerade die ersten Meldungen kommen, dass verlängert werden sollen, ist Julian Brandt. Und da war ich ehrlich gesagt, um mal den Aufschlag zu machen, nicht ganz happy. Ich bin eigentlich seit Jahren nicht happy mit seinem Auftritten in Dortmund. Er ist sicherlich sportlich, also wenn man fußballerisch schaut, einer der stärksten Spieler, die wir haben. Er hat mit Sicherheit die größte, also das spielerisch stärkste Talent. Er hat auch wirklich Spiele, wo er herausragt, wo er sensationelle Pässe spielt, wo er Tore schön vorbereitet oder vollendet. Aber für mich ist das der Prototyp eines Schönwetterspielers. Der funktioniert, wenn es läuft, aber in der Position brauchst du jemanden, der die Mannschaft als Motor antreibt und die Mannschaft kreativ auch in schwierigen Phasen weiterbringt. Und da sehe ich ihn einfach seit Jahren nicht. Da läuft er irgendwie immer hinterher, hinter diesem Anspruch. Und er ist jetzt in einem Alter, wo ich auch nicht mehr erwarte, dass das kommt. Also ich würde sagen, ich würde Julian Brandt nicht verlängern. Was würde denn der Anton machen?
Ich würde effektiv dieselbe Argumentation bringen, die ich gerade bei Can gebracht habe. Also wenn ich finde die Idee weiterhin, ich muss jetzt nicht wiederholen, was ich eben gesagt habe, wie gesagt, Cut, und dann fände ich es gut. Jetzt, wenn, ausgehend davon, dass dieser nicht kommt, muss man halt davon sich die Frage stellen, sind wir davon überzeugt, dass Sebastian Kehl einen Spieler holt, der an das rankommt, was Julian Brandt uns gibt? Sowohl positiv als auch negativ. Es kommt mit Justin Lerma ein grundsätzlich sehr interessanter Spieler aus Kolumbien im Sommer, der aber ähnlich wie Pratsch bei den News angewählt, wir haben keine Ahnung, wann der irgendwie relevant ist, sportlich für uns. Also es kann sein, dass der am Anfang noch U19 spielen muss, weil der einfach nicht bereit ist für den Profifußball in Deutschland. Der spielt ja meines Wissens nach auch noch in Ecuador noch U19, weil sein Verein nicht einsieht, ihn spielen zu lassen, während er im Sommer dann schon den Verein wechselt. Gleichzeitig, ich finde bei Julian Brandt immer so, er macht vielleicht 70% des Spiels Murks, aber die 30%, wo er dann wirklich gute Dinge macht, das kann halt kein anderer Spieler bei uns im Kader. Und dann bist du halt in der tricky Situation, dass du dich halt fragen musst, können wir das auffangen ohne Julian Brandt? Und ich habe da nicht so richtig Vertrauen in sowohl das Mannschaftsgefüge als auch in Sebastian Kehls Fähigkeiten, da jetzt einen adäquaten Zehnerersatz zu finden. Von daher wäre ich vermutlich auch noch im Team verlängern unter den gegebenen Möglichkeiten.
Ja, ich sehe alle sportliche Kritik bei Julian Brandt und ich kann es total nachvollziehen, wenn man sagen würde, man hätte den seit Jahren, hätte man überlegen müssen, ob man ihn hält oder nicht. Aber ich finde einfach, kein valides Argument im Fußball ist. Ich bin noch lange irgendwie aus der Zeit raus, wo man sich mit Spielern krass identifiziert. Aber ich finde, dass Julian Brandt als Typ, auch wenn ich ihn nicht kenne, aber ich habe irgendwas über für den, muss ich sagen. Also ich finde, ich kann mir gut vorstellen, dass der Mannschaft mit seiner Art was gibt, was man nicht in sportlichen Qualitäten aufwiegen kann. Und ich bin da völlig befangen und rein emotional würde ich ihn auch verlängern, einfach aus dem Grund, dass ich glaube, dass er der Mannschaft doch irgendwie was geben kann, auch wenn es nicht auf dem Platz ist. Und ich finde, es ist einer der Spieler vielleicht mit einem Maxi Bayer, mit einem Gregor Kobel und Co., wo ich sagen würde, das sind wirklich Leute, die ich gerne bei uns im Trikot sehen spiele, auch wenn der Einsatz häufig vielleicht nicht der richtige ist bei ihm. Also ich bin irgendwie ein Julian Brandt-Fan, auch wenn ich damit häufig im Freundeskreis irgendwie auf sehr viel Gegenrede gestoßen bin.
Stößt du bei mir auch ein bisschen?
Ja, ist okay, komme ich mir klar.
Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, auf jeden Fall. Aber ich meine, unter Kovac ist ja, muss man auch wirklich sagen, zum Teil auch wirklich ins zweite Glied gerückt. Ne? Also der spielt ja nicht mehr Stamm, so heißt es richtig, spielt nicht mehr Stamm. Und so gefällt er mir auch besser als Einwechselspieler. Da kann ich auch damit leben. Wenn er, aber da muss er ein bisschen, vielleicht finanziell ein bisschen zurückstecken. Wo wir schon bei Schönwetterspielern sind, Karim Adeyemi ist auch noch hier auf der Liste. Seht ihr das da, oder Dominik, bist du auch ein Fan von Karim Adeyemi? Gibt der Mannschaft etwas neben dem Platz? Weil auf dem Platz ist aktuell echt tote Hose.
Tote Hose. Und ich kann mir auch nicht, also ich könnte mir mit sehr viel Fantasie auch nicht vorstellen, was er der Mannschaft neben dem Platz gibt. Also da können wir es bei mir relativ kurz machen. Da, wenn das richtige Angebot kommt und man dann seinen Marktwert von, ich glaube, bei Transfermarkt 45 Millionen gelesen, das also, ist für mich ein No-Brainer. Leider. Also so viel Potenzial, an guten Tagen so ein geiler Fußballer, was der kann. Auch das Tor gegen Bergamo wunderbar, aber bei aller Liebe ist es halt null, ist mir viel zu wenig Konstanz.
Ja, gehe ich einher. Also Adeyemi wahrscheinlich einer der Spieler, die mich am meisten um meine Nerven gebracht haben in dieser Saison. Mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, dass wirklich das Angebot kommt. Also ich sehe jetzt gerade irgendwie, vielleicht kommt da ein verrückter Engländer um die Ecke und bietet dann ansatzweise, was der Markt irgendwie hergibt. Aber ich glaube, wenn man mit dem Ansatz herangeht, dass man den irgendwann verkauft, wenn sein Wert hoch ist, glaube ich, ist dieser Sommer der falsche. Und nur um das mal einmal so anzubringen, ja, Julian Brandt spielt nicht mehr Stamm, aber eigentlich in dieser ganzen Dreierreihe, wer spielt Stamm? Ich kann es dir nicht sagen. Also Bayer hat viel gespielt zuletzt, aber ich würde nicht mal sagen, dass er Stammspieler ist. Also der ist ja auch teilweise schon ins zweite Glied gerückt. Das ist, ich glaube, einfach der relativ verletzungsfreien Saison geschuldet, die wir einfach spielen, wo jeder einfach mal so ein bisschen an seine Einsatzzeiten kommen muss.
Muss mich kurz korrigieren, sind bei Adeyemi doch 60 Millionen, Zeit verrutscht, also nochmal mehr No-Brainer eigentlich.
Das zahlt also erst recht niemand, also so, selbst genau, 45 also, habe ich schon gedacht, so, boah, weiß ich jetzt nicht.
Ich weiß noch nicht, wie das zustande kommt, 60 Millionen.
Der ist jung und schnell.
120 Millionen Mark.
Ist wirklich, wirklich Wahnsinn. Ja, Adeyemi, gerne, wenn das passende Angebot kommt, Briefmarke und dann ab die Post. Ja, und ein Spieler, der von denen, die wir jetzt genannt haben, wohl auch am stärksten sich entwickelt hat in den letzten Wochen, Monaten, ist Felix Metscher, den wir alle eigentlich nach dem ersten ein, zwei Jahren schon totgesagt haben, hat jetzt seine Breakout-Saison so richtig beim BVB. Der spielt in der Regel ja Sechser, ist eigentlich ja eher ein Achter. Warum diskutieren wir jetzt gerade über den? Es gibt wohl Angebote von der, ich meine aus England, ne, die in den Raum 70 Millionen gehen. Und also auch das ist nicht ganz verifiziert, wie das im Sportjournalismus ist. Der ist so seriös, wie er eben ist. Aber es gibt angesichts seiner Leistungen eben starkes Interesse an ihm. Und da würde mich mal eure Meinung interessieren. Also ich kann es mal einfach vorweg sagen, als der damals gekommen ist, diese ganze Geschichte rund um ihn, das müssen wir jetzt nicht nochmal alles aufwärmen, aber da hat er sich für mich einfach charakterlich passt er für mich nicht zu Borussia Dortmund angesichts der Werte, die er da an der Stelle vertritt. Und deswegen war ich damals der Überzeugung, der soll gut spielen und dann möglichst schnell wieder weggehen. Jetzt spielt er gut. Jetzt habe ich ein bisschen Sorge, dass wir den nicht ersetzt kriegen. Also, ja. Letztendlich tendiere ich aber eher dazu zu sagen, wir sollten das Geld nehmen. Wie siehst du das, Anton?
Ja, relativ ähnlich. Also ich bin charakterlich auch nicht wirklich warm geworden. Ich glaube aber, dass im Allgemeinen noch sehr unterschätzt wird, wie wichtig der ist für das Spiel von Borussia Dortmund. Also das ist vermutlich der einzige zentrale Mittelfeldspieler, den wir haben, der ein Spiel ansatzweise lenken kann und der dich auch mal so ein bisschen durch individuelle Klasse lösen kann aus gegnerischem Pressing oder mal so ein bisschen was kreieren kann, wenn eigentlich nichts da ist. Also ich glaube, der wird sehr, sehr, sehr schwer zu ersetzen sein, selbst wenn die Angebote, weiß nicht, 70 Millionen plus oder so werden. Und ich glaube, wenn der Bruder jetzt irgendwie schon in England sein würde und dann von einem englischen Verein zu einem anderen englischen Verein wechseln würde, ich glaube, der würde locker die 100 Millionen oder nicht locker, aber der würde wirklich die 100 Millionen kratzen. Ich sehe, dass man wahrscheinlich, ich kann mir auch einfach, also der wirkt auch einfach wie ein Kerl, der einfach bei der erstbesten Möglichkeit nach England wieder zurückgeht und so. Dann glaube ich, dass man einfach dann von einem sportlich gelungenem Transfer reden könnte, wenn man den jetzt wirklich zu viel Geld machen könnte. Gleichzeitig, wie gesagt, sofern da jetzt nicht der Überersatz kommt, und ich habe da ja in diesem Podcast schon mal einen gewissen Wunsch in einen aktuell verletzten Spieler von Hertha BSC gesetzt, mal gucken, was da rauskommt. Ich sehe, dass das einfach wirklich sehr, sehr schwer wird, den zu ersetzen.
Ja, bei mir ist eigentlich ähnlich. Also wohlwissend, welches Loch da klaffen würde, wenn er, oder welche Lücke da klaffen würde, sobald er weg sein sollte im zentralen Mittelfeld, finde ich, das Gesamtpaket spricht einfach dafür, gerade wenn du dann solche Summen hörst, auf jeden Fall zu sagen, mach es und hoff, dass du transfermäßig für Ersatz sorgst. Haha.
Ja, ich hätte ja so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass er ganze Geschichte, die am Anfang stattgefunden hat, wenn sich das ein bisschen beruhigt hat, nochmal vielleicht auf Fans zugeht. Aber da bin ich dann doch vielleicht zu sehr Fan und zu wenig Profifußballer. Da ist ja dann letztendlich nichts mehr gekommen und man hat es im Grunde totgeschwiegen. Vielleicht noch einen letzten Spieler, weil da immer mal wieder von Karriere vergolden die Rede ist, Serhou Guirassy. Ist jetzt wieder in die Spur gekommen, trifft regelmäßiger als noch vor ein paar Wochen. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht, und da stelle ich jetzt immer die Frage an euch beide, vielleicht wisst ihr es besser, wie schwierig ist es im Moment, einen guten Wandstürmer zu kriegen? Wenn wir jetzt sagen, wir würden für Guirassy noch, 25 Millionen kriegen aus Arabien oder Ägypten oder so, kriegt man dafür einen adäquaten Ersatz?
Ich glaube, sie hat eine Ausstiegsklausel, die jetzt im Sommer bei 45 liegt. Die ist ja irgendwie gestaffelt. Ich glaube, letztes Jahr war sie irgendwie bei 60 oder sowas. Dieses Jahr ist runtergegangen zu 45.
Die zieht aber keiner.
Weiß ich nicht. Also 45 würde ich schon halbwegs sehen. Also vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es ein bisschen weniger, aber ich glaube, viel weniger wird es nicht. Also 25 halte ich schon für arg wenig. Ich bin auch mit ihm nie wirklich warm geworden, muss ich sagen. Was primär einfach an seinem Hang liegt, dass er sich wirklich in einem durch hinfallen lässt. Und oh mein Gott, hat mich das genervt im Stall. Ansonsten, ich glaube, du kannst, kommt natürlich auf den Preis an, der dann im Endeffekt auf dem Konto landet. Ich glaube, du kannst schon ansatzweise einen guten Stürmer finden. Ich glaube auch, dass Stürmermarkt, ich weiß nicht, der könnte auch. Ich glaube, sagen wir so, wenn du in den aktuellen Gefilden fischst, in dem Borussia Dortmund aktuell immer zugange ist, wird das schwer. Wenn du dein Scouting-Netzwerk ein bisschen erweiterst, glaube ich, dass du da ansatzweise gleichwertigen Ersatz findest.
Wenn sie einen gleichwertigen Ersatz in der Pipeline haben, sollen sie ihn gerne abgeben. Ich habe ihn auch nicht warm mit ihm geworden, aus den ziemlich gleichen Gründen wie du. Dominik schweigt.
Nee, ja, also ich glaube, gerade in diesen Phasen, wo er in diesem krassen Tief war, ja, sowohl tor- und leistungsmäßig, aber auch einfach Körpersprache. Das war ja, also wie Anton das gerade schon gesagt hat, das macht die im Stadion wahnsinnig, wenn da jemand hinterher trabt oder 5 Sekunden auf dem Rasen liegt, der Ball schon wieder ganz woanders ist. Also in den Phasen werde ich, glaube ich, gar nicht über die Summe überlegen müssen und gesagt, ja, auf jeden Fall. Jetzt gerade fällt es mir natürlich mit vor dem Hintergrund Torversicherung und Co. irgendwie schwer, aber selbst da würde ich sagen, ja, wenn du jemanden in Aussicht hast, dann mach's vielleicht jetzt und gib ihn ab.
Ja, ich glaube, da sind wir dann auch auf der gleichen Seite. Wir können so langsam kehren wir auf die Zielgerade ein der Folge, denn wir müssen natürlich jetzt abwarten, wie sich das alles entwickelt. Wir beobachten selbstverständlich weiter, wie gewisse genannte Spieler gerade performen. Dann werden wir die Saison auch noch zurückbringen, zu Ende bringen, selbstverständlich. Wir spielen jetzt in unmittelbarer Zukunft auswärts gegen Köln jetzt am kommenden Wochenende. Danach spielen wir zu Hause gegen Augsburg, danach zu Hause gegen Hamburg. Da freue ich mich sehr drauf. Die werden sicherlich in großer Stückzahl kommen. Das wird sicherlich ein spannendes Spiel. Und dann auswärts in Stuttgart. Also auch sportlich noch schöne Spiele dabei, auch wenn es natürlich jetzt nur noch darum geht, letztendlich. Es gibt natürlich die rechnerische Möglichkeit, klar, aber sehen wir realistisch, wir werden die Bayern nicht mehr einholen. Geht es jetzt nur noch darum, die Champions League-Plätze zu sichern und auch Platz 2 zu zementieren. Was sind eure Gedanken jetzt für den Rest der Saison? Wir werden sicherlich in diesem Jahr nochmal vor Saisonende nochmal eine Aufohren machen. Aber wie geht ihr jetzt in die letzten die letzten Spiele rein. Dominik, bist du motiviert oder siehst du es eher gelassen?
Nee, ich bin persönlich tatsächlich, ich kann es mir auch gar nicht so krass erklären, aber ich bin doch sehr motiviert, vor allem wenn man die Spiele dann tatsächlich einzeln betrachtet, ohne jetzt immer die große Perspektive im Kopf zu haben, was ist da noch möglich, worum spielen wir gerade noch. Aber also, es sind ja schon wirklich Highlights dabei. Also wenn jetzt gerade, wo wir aufnehmen, ist übermorgen das Spiel in Köln, 18:30 Uhr, Freundschaftsspiel, super Wetter. Ich freue mich auf einen richtig guten Tag da. Und sonst hast du auch wirklich ja super Spiele dabei. Du hast Hamburg angesprochen, Stuttgart auswärts mit der, je nachdem wer alles mitfährt, mit dem Sonderzug der Fanabteilung, Fan- und Förderabteilung. Das sind natürlich, und das sind wirklich Sachen, Werder, letzter Spieltag auswärts, Maiwetter, sommerliche Temperaturen, da kommt ja wirklich noch gute Sachen. Ich habe so ein bisschen Schiss, dass sich jetzt all das, was so geschrieben wird über Luft ist raus, das Saison plätschert jetzt so ein bisschen vor sich hin, keine Perspektive, dass sich das so ein bisschen auch auf die Mannschaft überträgt und man dann vor allem auf dem Platz diese Leistungen sieht, die dann doch irgendwie vor Einsatzlosigkeit strotzen, was einem dann ja durchaus beachtliche Teile des Stadionbesuches vermiesen könnten. Das ist so ein bisschen meine Sorge. Ansonsten teile ich da ehrlicherweise nicht so viel von, dass man jetzt sagt, die Luft ist komplett raus, gerade aus Fansicht. Also ich kann das irgendwie als Sportjournalistin oder Sportjournalist verstehen, dass wenn man da drauf guckt, dass man eine Mannschaft sieht, die da jetzt keinem richtigen Ziel mehr hinterherläuft. Aber für jemanden, der Fan dieses Vereins ist und vielleicht sich da ein paar Sachen rot im Kalender angestrichen hat, wo er sowohl heim als auch auswärts dabei sein möchte, da warten gute Gegner, zu Hause hast du noch Frankfurt und Leverkusen, dass ich das wirklich nicht so ganz teilen kann, was man da gerade alles sagt. Deswegen, ich bin sehr optimistisch, also nicht optimistisch sportlich, aber zumindest euphorisch aus persönlicher Sicht.
Euphorisch sogar? Anton, bist du auch euphorisch?
Wäre jetzt nicht unbedingt das Adjektiv, mit dem ich jetzt meinen Gemütszustand beschreiben würde. Also, ich sehe das Argument tatsächlich, dass es noch sehr, sehr ansprechende Auswärtsfahrten gibt und ich muss halt sagen, dass ich nicht weiß, ob ich bei den Auswärtsfahrten halt im Land bin oder nicht. Deswegen wäre mir das Plan noch so ein bisschen schwer und was ich da alles mitnehmen kann und alles. Gleichzeitig sportlich, ich habe jetzt, wie gesagt, mir nochmal die Marco-Rose-Saison so ein bisschen nebenbei aufgemacht und da gibt es halt Spiele, so, weiß ich nicht, wie viele Erinnerungen habt ihr an das Heimspiel damals gegen Wolfsburg irgendwie am 29. Spieltag war es, glaube ich, wo. Es waren 6-1, aber wie viele Erinnerungen habt ihr da noch? Weil es halt einfach wirklich um nichts mehr ging. Es war tatsächlich das Tor, dass sie
Wolfsburg 6-1 zu schlagen, ist immer gut.
Das stimmt und das war auch ein sehr lustiges Spiel, weil Tom Rothe bei seinem Debüt tatsächlich ein Kopfballtor geschossen hat. Daran erinnere ich mich auch mein ganzes Leben lang. Aber ansonsten.
Also du hast auf jeden Fall Erinnerungen
bei mir. Ich habe keine Spielerinnerungen, das ist unfair. Wie dem auch sei. Ich würde sehr, sehr gerne mehr Einsätze der jungen Spieler sehen. Also jetzt hat man ja mit Reggiani und Inacio zwei Italiener schon debütieren sehen. Inacio hat mir auch wirklich gut gefallen gegen die Bayern. Also der hat da echt gute Ansätze gezeigt. Und meiner Meinung nach ist auch jetzt der perfekte Zeitpunkt, Reggiani wieder in die Dreierkette reinzusetzen und ihm mehr Zeit zu geben, die Defizite, die er noch hat, auszuräumen. Da spreche ich insbesondere davon, dass er ein bisschen mehr auf einer Linie verteidigen kann mit den anderen Spielern und einfach so das bessere Gefühl in dieser Mannschaft zu haben. Also das hat man schon selbst beim Spiel gegen Mainz gesehen damals, wo Mainz und Bergamo es im Hinspiel einfach wirklich nicht ausnutzen konnten, dass er, ich will nicht sagen orientierungslos teilweise stand, aber es hatte schon einen Sinn, dass Waldemar Anton ihn mehr als einmal angeschissen hat, dass er sich ein bisschen wieder auch zurückorientieren soll. Wie gesagt, ich würde sehr, sehr gerne das Debüt von Matti Albert sehen. Vielleicht gibt es ja noch einen U19-Spieler, der irgendwie das Profi-Debüt machen kann. Ich glaube es, um ehrlich zu sein, nicht. Ich glaube, das sind schon die drei, die da prädestiniert für sind. Aber das wäre zumindest etwas, was mir Freude machen würde beim Zuschauen. Ansonsten, die Saison ist halt irgendwie durch und dann wird man halt wieder Zweiter und so richtig weiß ich nie, was ich mit der Saison anfangen soll.
Also, es geht ja noch um was, ne? Also, wie gesagt, wir müssen ja noch die Champions-League-Plätze
ja, aber jetzt,
sichern. Also
Butter bei
nicht, dass wir hier in zwei Monaten
wie sitzen. Also, es ist realistischer, dass wir noch in Meisterschaft reinkommen.
Ich will hier nicht in zwei Monaten sitzen und sagen, boah, wir müssen jetzt aber doch noch mal jetzt hier gegen Bremen am letzten Spieltag doch noch mal gewinnen. Da, also, es geht ja noch um was. Ich freue mich eigentlich immer auf Spiele vom BVB. Vor allen Dingen, wenn die Gegner heißen, so wie sie jetzt bald heißen. Ich hasse Spiele gegen Leipzig, ich hasse Spiele gegen Bayern Und sollten die Blauen aufsteigen, hasse ich auch Spiele gegen die. Aber so die Gegner Köln, gut, Augsburg geschenkt, aber Hamburg und Stuttgart, das werden spannende, schöne Spiele. Und ich will jedes Spiel davon gewinnen. Ich hoffe, die Mannschaft auch beim BVB. Und so gehe ich da auch ran. Spiel für Spiel denken und die Saison angemessen zu Ende bringen. Und dann, wie du gesagt hast, das fände ich auch cool, vielleicht jetzt schon mal so einen Perspektivkader stricken, ja, schon mal überlegen, welchen Spieler kann man irgendwo wie auch einsetzen von den Nachwuchsspielern und wo gibt's eben die Schwächen, die klar erkennen, analysieren und im Sommer nachlegen. So sehe ich das. Sebastian Kehl sieht das vielleicht anders. Der sagt wahrscheinlich, ist doch gut gelaufen. Wir schauen mal. Ja, ich glaube, dann sind wir jetzt auch nach ungefähr einer Stunde 20 durch bis hierhin. Die Saison ist, wie gesagt, noch nicht eigentlich noch nicht durch, aber irgendwie schon. Also wir machen aber weiter, der BVB macht weiter, muss er, es bleibt ihm übrig. Und ja, aber wir für heute machen Schluss. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr bei uns geblieben seid, die Zeit habt, euch uns zugehört habt. Wenn ihr uns zustimmt, wenn ihr uns nicht zustimmt, wenn ihr Feedback habt, wie gesagt, in die Kommentare hauen, überall. Kommt im BVB-Forum vorbei, unser altehrwürdiges BVB-Forum. Es ist alt, es ist irgendwie oldschool, aber es funktioniert und es ist halt eine sehr rege Community, die sich sicherlich über neue Leute auch freut. Lest schwarzgelb.de, besonders den Artikel von Georg, den wir gerade empfohlen haben, aber auch Spielberichte, Vorberichte, Meinungstexte zu allen möglichen Themen. Da wird sicherlich auch neben dem Platz jetzt bald wieder viel passieren. Das Polizeithema wird uns vielleicht noch ein bisschen begleiten, leider. Und ja, ansonsten haben wir es geschafft. Ich bedanke mich ganz herzlich zunächst einmal bei Anton.
Stets eine Ehre.
Und ein geradezu perfektes Debüt, würde ich sagen, hat der liebe Dominik gebracht.
Ja, perfektes Debüt, das ist ja Schmeichler zum Ausstieg. Danke.
Applaus, Applaus.
Danke euch.
Nein, wirklich sehr schön. Ich glaube, du darfst wiederkommen, auf jeden Fall.
Außer für die Mainzer und vielleicht, aber das ist okay.
ja, Community Service, ich weiß nicht. Ist nicht so unser Ding. Wir bedanken uns, wie gesagt, fürs Zuhören. Und ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein, in welcher Konstellation wir auch immer dann da sind. Und alles Gute für uns, für euch, für den BVB und nicht zuletzt Hea BVB.
Die Zuhörerzahl, wie immer präsentiert von schwarzgelb.de, dem Fanzine über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern, ausverkauft.